SRF 1. Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Ist der bekannteste Fußballmanager der Schweiz ein Erpresser? Der Erich Vogel ist verhaftet worden. Nicht nur im Kreis sitzen und Liedli singen. Die Rudolf-Steiner-Schule im Kanton Zürich wehrt sich gegen ihr Image und wollen massiv ausbauen. Zürich wählt mit. Bei den deutschen Bundestagswahlen kommen auch Tausende von Stimmen von Deutschen, die in Zürich leben. 100 Jahre Herzblut. Der Orchesterverein, das älteste Amateurorchester von Zürich, feiert Jubiläum. Das Wochenendwetter ziemlich sonnig bei etwa 18 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Er ist der bekannteste Fußballmanager der Schweiz, der Erich Vogel, GC-Legende und zwischendurch auch einmal für den FCZ im Einsatz. Seit kurzem sitzt er in Untersuchungshaft. Der jetzige und frühere Sportchef von IB, der Freddy Wickel, hat den Spielervermittler angezeigt wegen Erpressung. Auf das aber ist nicht nur der Spielervermittler, sondern eben auch der Erich Vogel verhaftet worden. Hintergrund ist eine alte Geschichte aus dem Jahr 2002. Nicole Freudiger.
Vor 11 Jahren war Freddy Wickel nämlich schon mal Sportchef der Berner Young Boys und hat sich dann mit IB verkracht. Der Club hat ihn rausgerührt und ihm auch noch gerade vorgeworfen, er hätte unsauber geschäftet und Dokumente gefälscht. Ein Gericht hat Freddy Wickel damals freigesprochen. Und genau aus dieser Zeit tauchen jetzt Dokumente auf. Dokumente, wo einem Spielervermittler die ganze Mannschaft von IB angeboten wird, mit Vorkaufsrecht, unterschrieben angeblich vom Freddy Wickel. Und mit diesen Dokumenten soll der Spielervermittler den Freddy Wickel jetzt erpresst haben, zusammen mit dem Erich Vogel. Der soll die Dokumente nämlich bei sich aufbewahrt haben. Der Freddy Wickel selber hat den Spielervermittler angezeigt. Der Zürcher Staatsanwalt Michael Scherer hat angefangen zu untersuchen und letzten Donnerstag genug Material zusammen gehabt, um den Spielervermittler und den Erich Vogel zu verhaften.
Das ist richtig. Der Erich Vogel und ein weiterer Mann sind Ende letzte Woche verhaftet worden. Es geht um den Vorwurf der versuchten Erpressung zum Nachteil vom Sportchef von IB, Herr Freddy Wickel.
Der Michael Scherer bestätigt damit den Bericht vom Blick. Der ist in die ganze Sache auch involviert, weil er die alten Vorwürfe vor 11 Jahren letztes Jahr wieder aufgekocht hat und dafür vom Freddy Wickel verklagt wird. Der Erich Vogel äussert sich nicht zu diesen Erpressungsvorwürfen. Er sitze wegen Verdunkelungsgefahr in U-Haft, da dürfe er schlicht nichts sagen, hat sein Anwalt im Regionaljournal gesagt. Die Anwältin vom Spielervermittler, Annegret Lautenbach, die redet.
Mein Klient bestreitet die Vorwürfe. Er ist völlig unschuldig in Untersuchungshaft. Er hat das Angebot bekommen von Herrn Wickel. Darüber hat man diskutiert. Das ist alles, was passiert ist.
Der Freddy Wickel sagt also selber auf den Spielervermittler zu und hat die Dokumente verlangt. Ob versuchte Erpressung oder nicht, sicher ist, dass im Geschäft von der Spielervermittlung mit harten Bandagen gekämpft wird und nicht immer mit sauberen Mitteln. Das sagt Guido Tognoni, der die Szene als ehemaliger FIFA-Funktionär gut kennt.
Das ist ziemlich ein hartes Geschäft und es wird mit zunehmender Härte auch zunehmend schmutzig. Es tummeln sich halt unzählige Leute in dem Geschäft, die meinen, sie können die mit Spielervermittlung schnell das Geld machen. Es ist eine ganz obskure Szene und es gibt immer wieder ganz üble Auswüchse, die man da mitverfolgen kann.
Was genau zwischen dem Freddy Wickel, dem Erich Vogel und dem Spielervermittler passiert ist, das muss jetzt die Zürcher Staatsanwaltschaft herausfinden. In einer Woche will sie über die Ermittlungen informieren.
Wenn es in der richtigen Schule nicht klappt, dann schickt man das Kind halt in die Steiner Schule. Mit ein bisschen Singen, ein paar esoterischen Übungen und natürlich einem dicken Portemonnaie vom Papi geht es schon irgendwie. So haben wir das früher einmal gesagt und tatsächlich, Noten hat es keine gegeben. Vor 10 Jahren haben die drei Steiner Schulen im Kanton Zürich aber ihre Atelier-Schule gegründet. Ein privates Gymi, wo die Schüler am Schluss mit der Matur abschliessen. Das sei kein Auffangbecken für Schüler, die das Gymi sonst nicht geschafft haben, die Verantwortlichen heute betont. Und weil die Schule so erfolgreich ist, wird sie jetzt ausgebaut. Christoph Brunner.
Mitte 90er Jahre sind die Steiner Schulen in der Schweiz in einer Krise gewesen. Die Schülerzahlen sind oben runtergekommen. Viele Eltern haben ihre Kinder nach ein paar Jahren aus der Schule genommen, weil man als Steiner Schüler nicht einfach so die Matur hat machen können, erzählt Christoph Ammann vom Atelier-Schulvorstand.
Wir haben Schülerschwund gehabt. Schüler sind eben in der Oberstufe relativ schon ab 7., 8., 9. Klasse austreten in die Staatsschule. Und das haben wir jetzt können stoppen mit unserer eigenen Maturitätsschule.
Die ist genau vor 10 Jahren gegründet worden. Die Atelierschule, quasi die Rudolf-Steiner-Variante vom Gymi. Getragen wird sie von den 3 Rudolf-Steiner-Schulen im Kanton Zürich, zu Winterthur, zu Adliswil und zu Zürich. Die Schule dauert je nach Abschluss 3 oder 4 Jahre. Im 4. Jahr werden die Schülerinnen und Schüler auf die Matur vorbereitet. Dabei unterscheiden sich die Atelierschule deutlich von anderen Gymnasien, sagt der Cornelius Bohlen von der Schulleitung.
Unser Lehrplan ist viel stärker zugeschnitten auf das Jugendalter, was wir in einer 10. oder in einer 12. Klasse machen, was wir an Praktikas machen, was wir in den musischen Fächern machen, soll der Allgemeinbildung, der Entwicklung des Menschen dienen und viel weniger nur der Ausbildung der prüfbaren Fähigkeiten.
Seit 2009 ist die Matur von der Atelierschule im Kanton Zürich und auch eidgenössisch anerkannt. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr Schüler in die Atelierschule gekommen sind.
Wir können äußerst zufrieden sein. Wir haben mit 117 Schülern angefangen, haben jetzt schon fast 300 Schüler. Also der Zuspruch durch die Schüler und Eltern ist sehr groß.
Mit dem Erfolg von der Atelierschule sind auch bei der normalen Rudolf-Steiner-Schule die Schülerzahlen aufgegangen, weil die Eltern wissen, dass ihr Kind später die Möglichkeit hat, die Matur zu machen. Dass da Eltern teilweise Druck machen, weil sie ihr Kind unbedingt ins Gymi bringen wollen, sei eine Begleiterscheinung, sagt der Dirk Dietz, Leiter der Steiner-Schule in Zürich.
Das merken wir natürlich auch. Das ist ein gesellschaftliches Thema heutzutage. Ich denke, durch das, dass wir sehr nahe im Elternaustausch und Schüleraustausch sind, kann man da auch Wege aufzeichnen, die realistisch sind für das Kind oder für den Schüler. Es ist nicht jedes Kind geeignet für die Matur.
Auch nicht in der Atelierschule. Da gäbe es kein Siekami, sagt der Leiter Cornelius Bohlen.
Selbstverständlich verstehen wir uns nicht als Sammelbecken für Schüler, die woanders scheitern. Bei uns muss man die Bedingungen für die Maturität, für die Promotion im Bildungsgang Maturität wie an einer Kantonsschule erfüllen. Also die Selektion geschieht dort von alleine durch die Leistungen der Schüler. Ein Schüler hat bei uns wahrscheinlich einfach noch zusätzliche Möglichkeiten, die Leistungen zu erreichen.
Trotz dem Erfolg nach 10 Jahren wird die Atelierschule nicht unbedingt noch viel grösser werden. Schon jetzt, mit fast 300 Schülern, wird es langsam eng in den Steiner Schulgebäuden im Zürcher Hochschulquartier. Darum plant die Steiner Schule dort in den nächsten 7 Jahren Um- und Neubauten für insgesamt 35 Millionen Franken.
Die ETH Zürich hat einen neuen Präsident. Der Bundesrat hat den Lino Guzzella in das Amt gewählt. Er wird Nachfolger von Ralf Eichler, der Ende 2014 altershalber zurücktritt. Der Lino Guzzella ist schon lange an der ETH. International bekannt worden ist er, weil er als Professor für Maschinenbau an besonders verbrauchsarmen Motoren mitgeforscht hat. Erst vor einem Jahr ist er Rektor geworden. Jetzt als Präsident ist er für die ganze politische Vernetzung von der ETH verantwortlich und damit auch fürs Geld. Ein letzter Anlauf zum Tourismusförderung im Kanton Schaffhausen regeln. Ursprünglich hat der Regierungsrat die Tourismusförderung ausbauen. Die Vorlage ist im Kantonsrat aber gescheitert. Jetzt braucht es eine Übergangslösung, weil die bisherige Regelung Ende dieses Jahres ausläuft. Im Prinzip geht es darum, die bisherige Regelung, die einen jährlichen Beitrag von 500'000 Franken vorgesehen, um 2 Jahre zu verlängern. Weil aber auch der Betrag umstritten ist, schlägt die zuständige Kommission eine Kürzung auf 475'000 Franken vor. Der Kompromiss dürfte gute Chancen haben. Der Kantonsrat entscheidet am Montag. Die 2 Rekurs gegen die Stadionabstimmung in Zürich sind abgewiesen worden. Die beiden Rekurrenten haben dem Stadtrat vorgeworfen, er informiere in der Abstimmungszeitung nicht korrekt, wie die Vorlage über Stadion und die über die Wohnsiedlung nebendran zusammenhängen. Sie haben darum verlangt, dass die Abstimmung verschoben wird. Der Bezirksrat hat jetzt aber entschieden, dass die Abstimmungszeitung das Gebot der Sachlichkeit nicht verletze, wie es in einer Mitteilung heisst. Der dienstälteste Gemeinderat von Zürich will es nochmal wissen. Der 69-jährige Niklaus Scherr tritt bei den Wahlen im nächsten Jahr nochmal an, wie seine Partei die Alternativliste mitteilt. Der Niklaus Scherr ist seit 35 Jahren im Gemeinderat. Trotzmal 1978 ist er für den Schriftsteller Walter Matthias Dickelmann nachgerutscht. Nebenan antreten tut dafür der Fraktionspräsident von der Alternativliste, der Alex Recher. Er begründet den Rücktritt mit verschiedenen anderen Engagements.
Wer gönnt? Am Sonntag fällt die Entscheidung.
Wir brauchen einfach eine Infrastruktur. Wir brauchen ein Fußballstadion. bin dezidiert der Meinung, dass das nicht Aufgabe ist von der Stadt.
Wer jubelt am Schluss? Befürworter vom neuen Stadion in Zürich oder Gegner? Das Regionaljournal berichtet am Sonntag laufend über die aktuellen Zwischenresultate und dann natürlich ausführlich über das Schlussresultat. Außerdem geht es auch noch ums Ausländerstimmrecht im Kanton Zürich, den Verkauf der Zeughauswiese zu Winterthur und viele andere Abstimmungen in Gemeinden. Vom 12 Jahren alle halbe Stunde auf SRF 1 und laufend online auf srf.ch/news. Wichtige Entscheidungen fallen das Wochenende also zu Zürich, aber nicht nur da. In Deutschland sind bekanntlich Bundestagswahlen. Es geht also um nicht weniger als um die neue Regierung, um Merkel oder Steinbrück. Auch Zürich wählt mit. Die Deutschen sind ja die grösste Ausländergruppe in der Stadt und im Kanton. Und die Zürcherdeutschen sind ebenfalls wahlberechtigt. Wie sie wählen, der Dominik Steiner hat nachgefragt.
In Zürich sind die Bundestagswahlen ja eigentlich schon vorbei. Weil die Deutschen, die hier in der Schweiz leben, haben ihre Stimme schon bis am 1. September müssen abgeben, wenn sie es dann gemacht haben. Das Wahlprozedere ist nämlich nicht ganz einfach. Was er alles hat müssen machen, bis sein Stimmzettel den Weg hier aus Zürich auf Deutschland in die Urne gefunden hat, erzählt Steffen Zimmermann. Er lebt und arbeitet schon seit über 10 Jahren hier und sitzt auch im Vorstand vom Ausländerbeirat der Stadt Zürich.
Es fängt an mit einer Wahlbenachrichtigung, die bekommt man an die Heimatadresse. Wenn man das Glück hat, wie ich das ja noch eine Familie ist, dann schicken die einem das weiter. Den kann man dann ausfüllen und sagen, man möchte Briefwahl haben. Schickt das zurück mit der Adresse in der Schweiz. Dann bekommt man ein paar Tage später einen Brief aus Deutschland. Und da sind dann die Wahlunterlagen drin. Die Listen, wo man kreuzelt. Dann packt man das ein und schickt es noch einmal zu der Behörde. Und die packen es dann in die Urne am Wahltag.
Es ziemliches Hin und Her also. Das dürfte auch der Grund sein, warum viele Deutsche, die in Zürich leben, gar nicht teilgenommen haben an der Wahl. Zum Beispiel der Lars, der in Zürich als Arzt in einem Spital arbeitet.
Ich habe ehrlich gesagt nicht gewählt, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich eigentlich immer finde, man sollte wählen gehen. Aber ich habe es ein bisschen vercheckt, mich rechtzeitig darum zu kümmern und weil ich jetzt auch arbeiten muss. Aber grundsätzlich wähle ich eigentlich schon, aber jetzt diesmal nicht.
Und der Lars ist nicht das einzige Beispiel für wahlabstinente Zürcher Deutsche. Fragt man ein bisschen um, stellt man fest, dass der Bundestagswahlkampf in der deutschen Gemeinschaft Zürich keine grosse Welle schlägt und viele ihre Stimme nicht abgegeben haben. So auch die Uta, die in Wipkingen wohnt.
Für mich persönlich ist es auch so, dass ich hier einfach meinen Lebensmittelpunkt habe und mich deswegen im Moment nicht viel mit deutscher Politik auseinandersetze, eher mit der Politik in der Schweiz.
Das Interesse hält sich also in sehr engen Grenzen. Das wohl auch darum, weil die beiden Kandidaten nicht restlos überzeugen können. Der Jochen ist Deutschlehrer und schon seit bald 20 Jahren in Zürich daheim. Und er sagt auf die Frage, ob er auf den Wahlerfolg von Angela Merkel oder von Peer Steinbrück hofft.
Meine großen Favoriten sind beide nicht. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass ich nicht gewählt habe.
Also nochmal ein Nichtwähler. Anders ist das beim Steffen Zimmermann. Er hat gewählt und seine Stimme per Post den Grünen gegeben. Eigentlich könnte man ja erwarten, dass die relativ gut ausgebildeten Deutschen in Zürich eher Richtung FDP und CDU tendieren. Wählen dann die Deutschen, die in Zürich leben, anders als ihre Mitbürger an der Grenze? Der Steffen Zimmermann vom Ausländerbeirat der Stadt Zürich glaubt das nicht.
Ich denke, das wird hier wahrscheinlich der gleiche Mix sein, wie es in Deutschland auch ist. Also mein Freundeskreis gibt es alles von konservativ bis links. Ich kenne noch jemanden, der die Linke wählt. Ich glaube nicht, dass die Leute in die Schweiz kommen, jetzt besonders konservativ sind oder besonders links. Ich denke, das mischt sich genau wie zu Hause auch.
In der Stadt Zürich leben und arbeiten rund 32'000 Deutsche. Das ist einmal die ganze Stadt Uster. Trotzdem muss man aber für den Sonntag nicht mit einem Massenauflauf zu Zürich rechnen. Public Viewing gäbe es nur an Fußballturnieren wie der WM und der EM, lassen die deutschen Vereine ausrichten. Und so wird man am Wahlabend keine Autos mit CDU-Flaggen durch die Langstrasse fahren sehen. Es sind Bundestagswahlen und ähnlich wie in Deutschland selber weckt der Wahlkampf bei den Deutschen, die in Zürich leben, keine grossen Emotionen.
Wie die Bundestagswahlen ausgehen, darüber berichtet Radio SRF 1 am Sonntag natürlich ausführlich im Echo der Zeit um 6 Uhr und auch um 7 Uhr und dann in einer grossen Sondersendung ab der 8. Uhr. 100 Jahre alt ist er uns Geburtstagständli, da spielt er sich gerade selber, der Orchesterverein Zürich. 1913 ist er gegründet worden und damit ist er das älteste Amateurorchester der Stadt. Heute Abend spielt er im St. Peter sein Jubiläumskonzert. Cordelia Fankhauser war bei der letzten Probe dabei und hat zwei Urgesteine von dem Orchesterverein getroffen.
Das tönt ein bisschen wie in Beethoven, sein Gigenkonzert. Aber es ist vom Hegar, Friedrich Hegar. Der Zürcher Komponist hat eine hochromantische Musik geschrieben, die gar nicht so einfach zum Spielen ist. Die Solo-Gigen spielt ein Profi, nämlich der Andreas Janke. Aber begleitet wird er von Amateur. Etwa 40 Frauen und Männer spielen im Orchesterverein Zürich. Das Orchester ist 100 Jahre alt und schon sehr lange dabei ist der Kasper Wenk.
Ich bin Cellist im Orchester seit bald 50 Jahren und ich bin Professor für Tierernährung an der ETH und bin bis vor einem Monat Präsident von diesem Verein.
Der neue Präsident des Orchesterverein, das ist der Robert Höhn.
Und ich bin Lehrer an der Kante Bülach für Deutsch.
Und seit einem Monat?
Und seit einem Monat demzufolge Präsident, ja genau.
Der Robert Höhn, der spielt Bratsche.
Ich bin kurz vor dem 75-jährigen Jubiläum bin ich da eingetreten. Ich mag mich erinnern, da bin ich da als Greenhorn im kleinen Tonhallensaal gesessen und bin gerade so knapp nachgekommen.
Wo der Orchesterverein 1913 gegründet worden ist, hat es das Zürcher Tonhallenorchester gegeben, ein Profiorchester. Aber weiss der Robert Höhn, wie das die Laienorchester-Szene ausgesehen hat?
Keine Ahnung. Das haben wir jetzt noch nicht recherchiert. Man muss sich aber vorstellen, dass es dort noch kaum Radio gegeben hat. Es hat ein paar so Schallplatten gegeben, die ganz dünn gesehen waren. Oder? Wenn man wollte Musik hören, hat man sie selber machen.
Und da ist das neue Amateurorchester gerade richtig gekommen.
Man hat endlich ein Orchester gefunden, wo man hat mitspielen konnte. Früher hat das Privatorchester geheissen, mal ein paar Jahre lang. Wahrscheinlich im Gegensatz zum Tonhallenorchester, oder, wo halt städtisch war, hat man da für die Amateure etwas aufgetan.
Ganz offensichtlich war das Amateurorchester sehr willkommen. Das beleidigt die Mitgliederliste von 1924.
Das ist eine gedruckte Mitgliederliste mit 90 Aktivmitgliedern und 60 Passivmitgliedern.
15 Ehrenmitglieder.
Genau, also das ist eine ganz gewaltige Masse gewesen.
In der Probe haben Musiker unterdessen vom Hegar zum Theodor Fröhlich gewechselt. Auch er ist ein Schweizer Komponist. Und die ausgefallene Programmwahl, die ist typisch für den Orchesterverein.
Werke, die wenig gespielt werden und einen besonderen Charakter haben, haben wir immer auf dem Programm. Dafür haben wir ja die Allerweltsstücke, die wir weniger spielen. Natürlich spielen wir auch Beethoven, Klavierkonzerte und solche Werke.
Der ehemalige Präsident, der Kasper Wenk, der spielt schon sehr lange Cello im Orchesterverein. Und er erinnert sich, dass es dem nicht immer so gut gegangen ist.
Ich muss so sagen, so Ende 50er Jahre war der Orchesterverein Zürich am Serblen. Und man hat dann einen neuen Dirigenten geholt, das ist der Lasi Ribach.
Und der Ladislaus Ribach, der hat einen neuen Wind in den Orchesterverein gebracht.
Er hat als Junge einen grossen Vorteil gehabt, dass er gute Solisten mitgebracht hat. Dort konnte ich dann auch den Aufschwung miterleben können, dass man im grossen Münster gespielt hat. Also grossartige Werke mit ganz guten Solisten. Und das hat dann schon neuen Schwung reingegeben.
Und der Ladislaus Ribach ist bis heute geblieben. Er ist ein klassischer Maestro, ein Dirigent, der klare Anweisungen gibt und auch ganz gerne ein bisschen rumpoldert. Nur seit ein paar Wochen kann er das nicht, weil er Probleme mit den Stimmbändern hat. Darum lässt er auch die Musiker die Geschichte vom Orchesterverein erzählen. Zuerst
müssen die aber noch weiter proben. Wieder ein Werk vom Schweizer Komponist, nämlich das Mädchen mit den Schwefelhölzli vom Armin Schiebler. Ein wunderbares Programm hat der Orchesterverein für das Festkonzert zusammengestellt und vor allem sehr ein spezielles. In der Chronik sind wir in den 70er Jahren stehen geblieben und der Robert Höhn erinnert sich, wie es dem Orchester dann gegangen ist.
Ich würde sagen, ungefähr gleich wie jetzt. Es ist einfach ein Problem, dass heute natürlich sehr viele andere Freizeitaktivitäten im Orchesterbetrieb Konkurrenz machen. Und die berufliche Situation für viele Leute eben auch ganz anders ist.
Darum hat der Orchesterverein heute die gleichen Probleme wie alle Laienvereine. Die Leute können oder wollen sich nicht mehr festlegen und regelmässig einmal in der Woche proben. Aber die es wollen, die kommen etwas zurücküber. Da sind der Robert Höhn und der Kasper Wenk davon überzeugt.
Man probiert gemeinsam ein Maximum rauszuholen. Und wenn dann ein lebendiger Dirigent einen Vieren tut, einerseits und andererseits gute Solisten einem den Soli bieten, dann ist das ein Riesenerlebnis.
Oder eben auch energetisch, oder? Der Tag hat mich irgendwie kaputt gemacht, ich bin ärgerlich auf den Chef und dann komme ich daher und dann ist einfach, ja, geht einem ein Stückchen Himmel auf, dann ist das einfach der Plausch in einem Orchester, oder?
«100 Jahre Orchesterverein Zürich, heute Abend das Jubiläumskonzert in Zürich im St. Peter am Viertel ab 8.
Regionaldiagonal macht morgen Jagd auf Abfallsünder mit der Berner Polizei. Die kann so Literer auch büssen. Das ist aber in der Praxis gar nicht so einfach. Wir hören mit bei den Dialektdebatten im Aargauer Kantonsparlament. Die Damen und Herren Politiker sollen doch so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, wird gefordert. Die Meinungen gehen auseinander. Und wir erzählen die außergewöhnliche Geschichte von einem Obwaldner. Einen, der es als junger Mann in die weite Welt gezogen hat, im Dienst der französischen Kolonialarmee. Regional Diagonal, morgen Mittag nach der 12. hier auf SRF 1.
Zum Wochenendwetter, das verspricht ziemlich viel Sonne, da die genaue Prognose von der Sabine Balmer von SRF Meteo.
Heute Abend hat man an den meisten Orten noch ein paar Sonnenstrahlen zu gut. In der Nacht entsteht dann Hochnebel. Temperaturen sinken bis auf etwa 9 Grad. Morgen starten wir an vielen Orten mit einem grauen Himmel. Der Nebel lockert sich aber auf und es wird dann noch ziemlich sonnig. Am zähesten hebt er sich am oberen Zürichsee und im Oberland. Morgen Nachmittag ziehen dann nebst der Sonne noch ein paar Schleierwolken über den Himmel. Die Temperaturen steigen morgen Schaffhausen und zur Winterthur auf 19 Grad, zu Zürich, zu Uster und zu Horgen wird es 18 Grad. Auch am Sonntag geht es mit ruhigem Herbstwetter weiter. Am Morgen hat es zum Teil Hochnebel, sonst ist es recht sonnig. Mit Beisen bleiben Temperaturen knapp unter 20 Grad.
Regional Zürich Schaffhausen, das war heute wichtig. Der Erich Vogel, der ehemalige Manager von GC und auch vom FC Zürich, ist verhaftet worden. Ihm und einem Spielervermittler wird Erpressung vorgeworfen. Das Ganze geht zurück auf eine Anzeige vom heutigen und früheren IB-Sportchef Freddy Bickel. Er wirft dem Spielervermittler vor, er wolle erpressen, und zwar im Zusammenhang mit einer alten Geschichte aus dem Jahr 2002. Aufgrund dieser Anzeige hat dann die Polizei die letzte Woche nicht nur den Spielervermittler, sondern eben auch den 74-jährigen Erich Vogel verhaftet. Der Tatverdacht habe sich seither erhärtet, hat der zuständige Staatsanwalt gesagt. Die Atelier-Schule als gemeinsame Gymi der drei Steiner-Schulen im Kanton Zürich baut aus. Am bisherigen Standort der Steiner-Schule am Zürichberg soll es für 35 Millionen Franken einen Um- und einen Neubau geben. Die Atelier-Schule ist vor genau 10 Jahren gegründet worden und hat grossen Erfolg, haben die Verantwortlichen heute gesagt. Sie hat fast 300 Schülerinnen und Schüler und zeigt damit eines der grössten privaten Gymis im Kanton Zürich. Die zwei Rekurs gegen die Stadionabstimmung in Zürich sind abgewiesen worden. Die beiden Rekurrenten haben dem Stadtrat vorgeworfen, er informiere in der Abstimmungszeitung nicht korrekt, wie die Vorlage über das Stadion und die über die Wohnsiedlung nebendran zusammenhängen. Sie haben darum verlangt, dass die Abstimmung verschoben wird. Der Bezirksrat hat jetzt aber entschieden, dass die Abstimmungszeitung das Gebot der Sachlichkeit nicht verletze, wie es in der Mitteilung heisst. So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Freitagabend. Redaktion Nicole Mati, am Mikrofon Hans-Peter Künzi.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.